Vielen Dank für diese sehr zu Herzen gehenden Lieder. Ich möchte all denen, die vielleicht noch ein Geschenk für Ostern suchen, auf etwas hinweisen, und zwar so ein Heftchen, das kann man dort hinten am Infostand bekommen. Lebenslust, Menschenleben, Glauben, fantastisch aufgemacht. Wenn man gerne dem Nachbarn oder irgendjemand, den man gut kennt, ein kleines Geschenk machen kann, kostet 1 Euro, toll. Ich habe reingeschnuppert und ist wirklich gut. Das Thema für heute Morgen aus der Passionsgeschichte, aus den Passionsgeschichten, ich habe es mal so genannt, Zusammenprall von Gott und Mensch. Das passiert ja. Passiert ja übrigens bei jedem Gottesdienst, dass Gott ein redender Gott ist und dass wir, so denke ich, auf Empfang eingestellt sind. Und was passiert da? Eine Begebenheit, die mich jetzt in diesen Tagen sehr angesprochen hat, möchte ich vorlesen. Ein Gleichnis. Und ich denke, wir entdecken auch diesen Skopus, die Mitte, was das Gleichnis sagen will. Jesus erzählte ein anderes Gleichnis. Ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur Zeit der Weinlese schickte er seine Boten zu den Pächtern, um den Ertrag abholen zu lassen. Die Pächter aber packten die Boten, verprügelten den einen, schlugen den anderen tot und wieder einen anderen steinigten sie. Noch einmal schickte der Besitzer Boten, mehr als beim ersten Mal, doch mit denen machten sie es ganz genauso. Da sprach der Weingärtner: Was soll ich jetzt noch tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden. Vor dem werden sie hoffentlich Respekt haben. Aber als die Pächter den Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. Wir bringen ihn um und nehmen seine Erbschaft, den Weinberg, in Besitz. So packten sie ihn, stießen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit den Pächtern machen, wenn er selbst kommt? Fragte Jesus. Sie sagten: Er wird diesen Verbrechern ein schreckliches Ende bereiten und den Weinberg anderen anvertrauen, die ihm zur Erntezeit seinen Ertrag pünktlich abliefern. Jesus sagte zu ihnen: Ihr habt ja wohl gelesen, was in den Heiligen Schriften steht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder verbracht und wir haben es gesehen. Darum sage ich euch, das Vorrecht, Gottes Volk unter Gottes Herrschaft zu sein, wird euch entzogen. Es wird einem Volk gegeben, das tut, was dieser Berufung entspricht und Früchte bringt. Ja, wer auf diesen Stein fällt, der wird sich zu Tode stürzen. Und auf wen der Stein fällt, der wird zermalmt. Die führenden Priester und Pharisäer merkten, dass die Gleichnisse auf sie gemünzt waren. Sie hätten Jesus gerne festgenommen, wagten es aber nicht, weil die Menge ihn für einen Propheten hielt. Eine unheimliche Geschichte. Zusammenprall zwischen Gott und Mensch. Und eine gefährliche Geschichte. Wenn man so wie ich voriges Jahr als Tourist in Jerusalem an der Stelle des Ölbergs steht, wo Jesus dieses Wort gesagt hat, dann glänzt zwar noch die weiße Fläche des Tempelplatzes auf, aber der imponierende Tempel ist nicht mehr da. Und an seiner Stelle steht eine Moschee. Eine Moschee. So furchtbar ist wahr geworden, was Jesus in diesem Text ankündigt. Aber es geht ja um mehr als nur um Historisches. Mit dieser Geschichte wird man nur fertig, wenn man sich selbst darin verwickeln sieht. Wenn man sieht, da wird ein Stück weit meine Geschichte beschrieben. Da geht es um den Nerv des Glaubens. Die Rollen sind schnell verteilt. Wenn die Bibel davon spricht, was Gott in die Welt hineinpflanzt und wie er sich liebevoll und fürsorglich dieser Welt annimmt und den Menschen, dann beschreibt sie das im Bild mit einem Weinberg. Nicht mit einem Rosengarten, Rosengarten, der in südlichen Ländern fast von selbst prachtvoll gedeiht, auch nicht mit einem deutschen Eichenwald, der ohne fremde Hilfe auch den stärksten Stürmen trotzt, sondern der Weinberg. Das ist das zarteste, sonnenhungrigste Pflanze, die unendlich viel Arbeit und Schweiß braucht, bis im Herbst endlich die Frucht da ist. Das Bild gebraucht die Bibel. Und die Pächter, sie sind keine Besitzer. Und die Frucht an einem Weinberg ist das ganz Normale. Man erwartet eine Frucht, sonst würde man den Baum nicht gepflanzt haben. Vordergründig geht es in diesem Text um Schuld und Schicksal des Volkes Israel. Mit diesem ungeschliffensten und sprödesten Volk der Weltgeschichte, so hat das Ephraim Lessing einmal gesagt, nimmt Gott Verbindung auf und macht damit sichtbar, dass er keine Renommierexemplare braucht. Das Volk Israel ist nichts Besonderes. In 5. Mose 7, da muss der Herr mal sagen, bildet euch nichts ein, sondern das Kleinste unter allen, das habe ich erwählt. Ich brauche keine Vorbedingungen als Gott. Sondern dass er Menschen mit der Fragwürdigkeit benötigt, erwählt, das Schwache, das Unedle und das Niedrige, worüber man vielleicht hier und da die Nase rümpft, und sich dann darin verherrlicht und zeigt, wer er ist und was er kann. Und Gott hat unwahrscheinlich in diesen Weinberg investiert. Er hat diesem Volk hervorragende Lebensbedingungen geschaffen, mit den Geboten, mit einem Land, was er freigemacht hat für sie. Und er hat eine unwahrscheinliche Fürsorge und Vorsorge in vielfältiger Hinsicht investiert. Und er hat es unter seine himmlische Leitung gestellt. Und er hat immer wieder Leute, Propheten, Männer Gottes zu ihnen geschickt, die ihnen Weisung gegeben haben. Und dann passiert sowas wie hier. Und da stehen wir schon vor der ersten Unmöglichkeit in diesem Text. Und ich hoffe, wir können da so richtig reingehen. Unmöglich. Das würde kein Chef, kein Weinbergbesitzer heute mit sich machen lassen, was dieser Weinbergbesitzer hier erduldet. Jeder würde mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, mit mir läuft das nicht so. Genau das, diese Reaktion, die soll uns heute Morgen bewegen. Das ist die Absicht des Gleichnisses. Dass wir uns daran stoßen und sagen, so unmöglich handelt der lebendige Gott. So unmöglich ist Gott. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Es geht um das unbegreifliche Bemühen Gottes um den Menschen. Und dass Gott alles tut. Dass Gott alles tut, um den Menschen in seiner Verranntheit, in seiner Verblendung, mit seinem Trotz und seiner Gleichgültigkeit in irgendeiner Weise anzusprechen. Mit ihm das Gespräch aufzunehmen. Wir mögen uns noch so verrückt und störrisch anstellen, wie wir wollen. Wir werden Gott nicht los. Gott steht immer auf der Matte unseres Lebens. Das wird uns hier gesagt. Und seine Treue ist größer als unser Wahn. Und seine suchende Liebe ist stärker als unsere Ablehnung. Ich habe mal einen Autoaufkleber gesehen, vielleicht kennen Sie den auch. Darauf stand, du kannst Gott totlachen, totsagen, du kannst ihn totschweigen und ihn doch nicht hindern, dich zu suchen, dich anzusprechen und dich zu lieben. Du schaffst es nicht, Gott beiseite zu legen auf Dauer. Und das begreife, wer will. Aber es ist wahr. So ist Gott. Und Gott ist da. Und Gott sendet Boten zu den Menschen, damals und heute. Und er sendet immer wieder Nachschub aus seiner scheinbar unendlichen Reserve. Und die Aufgesuchten, die gehen ganz brutal mit den Gottesboten um. Den einen verprügeln sie, den anderen schlagen sie tot und den dritten steinigen sie. Und mit dem nächsten machen sie das ganz genauso. Man muss sich das mal vorstellen. Und da kommt es zur zweiten Unmöglichkeit in diesem Text. Der Weinbergbesitzer schickt seine Boten wehrlos zu den Pächtern. Keine himmlische Eskorte. Und nicht bis an die Zähne bewaffnet irgendwo. Kein Feuer vom Himmel. Nein, die Boten kommen ganz wehrlos. Und die bitten. Das ist das Größte bei dem, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Er, der alle Macht der Welt hat und der jeden wie eine kleine Laus in die zerdrücken könnte, der verlegt sich aufs Bitten. Das mache ich manchmal bei meinen Kindern nicht, dann befehle ich und dann ist Diskussion am Ende. Früher, jetzt nicht mehr. Schon ein bisschen größer. Das ist das Größte, wie Gott mit seinen Kindern umgeht. Das Größte. Und Paulus sagt mal im Korintherbrief, wir bitten an Christi statt. Wir bitten an Christi statt. Er, der alle Macht der Welt hat, der wirbt um unsere Zustimmung. Der wirbt um unsere freiwillige Hingabe. Gott möchte nie einen erzwungenen Gottesdienst. Damals und auch heute nicht. Nie einen erzwungenen Gottesdienst. Er möchte Herzensbeteiligung. Herzensbeteiligung. Erzwungener Gottesdienst ist für Gott Schall und Rauch. Den kann man sich sparen. Wehrlos und bittend. Und dann kommt hier im Lukas, der Evangelist Lukas schreibt das, dann passiert auf etwas ganz unheimlich, ich darf es mal so sagen, da steht die Uhr bei Gott still. Und dann steht da der Satz, was soll ich jetzt noch tun? Was soll ich jetzt noch tun? Ich habe doch schon alles getan. Was soll ich jetzt noch tun? Eine ungeheure Stille. Man hat den Eindruck, dass der Kosmos den Atem anhält. Was soll ich jetzt noch tun? Es hat Gott die Sprache verschlagen. Der Allwissende weiß nicht mehr weiter. Er weiß nicht mehr weiter. Aktion Abbruch wäre angesagt. Ihr Lieben, wie läuft das bei uns, wenn wir eine berechtigte Forderung an andere haben? Nach 4 Wochen schreiben wir mal vielleicht noch einen freundlichen Brief mit einem kleinen Unterton. Möchte sie oder dich daran bitten, dass du mir noch 1.000 Euro schuldest. Und wenn die Reaktion negativ ist, dann werden wir vielleicht nochmal eine Zahlungserinnerung losschicken. Und irgendwann kommt der Punkt, da sagen wir, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt der Gerichtsvollzieher. Und jetzt lasse ich meine berechtigten Forderungen eintreiben. Und wir merken, ich habe es beschrieben, unsere Linie, die wird immer unpersönlicher. Unpersönlicher und auch immer etwas härter. Die Daumenschraube wird immer härter angesetzt, damit wir zu unserem Recht kommen. Und da komme ich zum dritten Unterschied zwischen Gott und uns. Gott wird, je mehr Widerstand ihm entgegengebracht wird, umso persönlicher und seine Liebe immer noch inniger. Persönlicher und seine Liebe inniger. Und der Weinbergbesitzer kommt nach Überlegung zu dieser absurden Idee, dass er sagt, jetzt tue ich das Größte. Jetzt setze ich das Liebste ein. Und er kommt, darf ich mal so ganz ungeistlich sagen, Gott zieht den Joker. Gott zieht den Joker. Und er setzt alles auf eine Karte und geht volles Risiko ein. Ich schicke Ihnen meinen Sohn. Ich schicke Ihnen meinen Sohn. vor denen werden sie sich doch scheuen. Vielleicht wird das ihr Herz bewegen. Vor ihm werden sie Respekt haben. Auch die hartgesottensten Sünder und die Gleichgültigen werden weich. Und gerade bei dem Letzten und Größten, was Gott einsetzt, kommt es nun darauf an, dass er auch damit keinen Druck ausübt. Keinen Druck ausübt. Der Christus hätte auch als Machthaber kommen können, in seiner ganzen Machtfülle. Er hätte als Gerichtsvollzieher kommen können, der das gnadenlos eintreibt, was ihm gehört. Er hätte mit einer Eskorte von Engeln kommen können. Nein, der Vater schickt seinen Sohn ganz wehrlos in diese Welt. Und mit den Waffen der Liebe. Er kam in sein Eigentum. Johannes 1,11. Das, was zu ihm gehört, was ihm gehört, da kam er hinein. Und er kommt als Retter und Heiland. Und er kommt als Baby. Gott kommt als Baby. Als vertrauensbildende Maßnahme. So handelt Gott. Und er verbindet diese Hoffnung damit. Auf meinen Sohn werden sie hören. In dem spreche ich mich ja total aus. In dem sehen sie, wer ich bin und was ich will, was ich ihnen will. Und das wird sie zur Umkehr bewegen. Und vor der Erscheinung Jesu, da werden sie sich zurückziehen, wie in der Tat auch dann bei dem Rollkommando der Soldaten geschehen ist, als sie im Garten Gethsemane auf einmal erkennen, das ist ja Jesus. Da schrecken sie zurück, heißt es. Sie schrecken zurück. Und sind einen Moment ratlos und handlungsunfähig. Vielleicht werden sie auf den Sohn hören. Und dann kommt doch alles anders als erhofft. Sie finden sich durch diesen Jesus ganz empfindlich gestört, aufgeschreckt. Denn sie verstehen auf einmal, er kommt nicht, um sie in ihrem Gutsein die Schulter zu klopfen, sondern er hinterfragt sie. Er fragt an. Und die Menschen finden sich durch Jesus ganz empfindsam gestört. Von seiner grenzenlosen Liebe, die nicht irgendwo sagt, jetzt ist es genug, sondern die auch die Sünder, die hartgesottensten Sünder noch umfasst. Da muss man doch Grenzen sehen. Irgendwo ist doch Schluss. Bei ihm ist kein Schluss. Und deshalb haben sie heftig reagiert. Und mit einem Satz: Wir wollen nicht, dass dieser Jesus Herr über unser Leben wird. Wir wollen nicht, dass dieser Jesus Herr über unser Leben wird. Wenn Jesus nur zur Besichtigung gekommen wäre, dann hätten sie ihm alle großartigen Taten gezeigt. Dann hätten sie ihre Frömmigkeit gezeigt und die Christlichkeit. Wenn er nur als Gast gekommen wäre, so wie manchmal beim Essen, komm Herr Jesus, wir wollen jetzt essen, sei ein bisschen unser Gast und dann wieder tschüss. Dann leben wir wieder weiter. Wenn er nur als Gast gekommen wäre, dann wäre das unbedenklich. Aber sie haben das verstanden, dass mit diesem Christus der ganze Anspruch des Weingärtners vor sie hingestellt wird. Und so kommt das Unbegreifliche. Die Pächter reagieren anders als erwartet. Und der Sohn findet keine Aufnahme. Er kommt zu seinem Haus, darf ich mal so sagen? Er kam in sein Eigentum, Johannes 1. Und dann geht oben ein Fensterladen auf und dann ruft jemand: Schon besetzt. Dein eigenes Haus ist besetzt. Kein Platz mehr für dich. Such dir was anderes. Dein Haus haben wir bezogen. Und schon als Säugling wird dieser Gottgesandte in den Viehstall abgedrängt. Und kurze Zeit später wird er Asylant in Ägypten. Und dann geht er seinen Weg unbeirrbar. Und dann steht er vor Jerusalem. Und dann kommt dieser Satz, der geht einem durch und durch. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne die Küken versammelt, unter ihren Fittichen schützt. Und dann kommt der ganz entscheidende Satz. Und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Nicht gewollt. Und so ist der Weinbergbesitzer Gott wieder gescheitert. Auch mit seiner letzten Aktion. Auch mit seinem Sohn gescheitert. Und die Rebellen behalten das Feld. Die Aufständischen, der Rebellenmensch behält das Feld. Und dann muss dieser Sohn ans Kreuz. Gottes letzter Einsatz muss ans Kreuz. Und das Kreuz ist das Zeichen und die Niederlage Gottes. Unübersehbar macht jedes Kreuz deutlich, hier ging Gott zugrunde, hier ist Gott mit seiner Aktion ganz erbärmlich gescheitert. Hier scheitert er, so wie es jemand mal gesagt hat, denn der am meisten liebt, ist immer der Unterlegene und muss am meisten leiden. Am Kreuz scheitert Gott und triumphiert der Mensch. Und am Kreuz, da hat der Mensch triumphiert. Als Souverän ist er aufgeschwungen. Und die Philosophen und die Dichter, die werden das Große und das Edle und das Starke in dieser Welt verherrlichen. Und die Menschen werden sagen, wir haben mit Gott nichts mehr zu tun. Wir sind allein da. Wir sind souverän. Wir sind die Herren. Wir bedürfen seiner nicht mehr. Wir haben uns von Gott emanzipiert. Höchstens die Schwachen können noch was mit dem Kreuz anfangen. Die, die nichts vorzuweisen haben. Die, die nichts können aus sich selbst heraus. Ihr Lieben, das geht einem an die Nerven, an die Nieren. Und es berührt den Nerv des Glaubens. Und jeder von uns heute Morgen spielt hier eine Rolle mit. Jeder spielt eine Rolle mit. Fragen wir einmal an der Stelle, was ist eigentlich mit den Weingärtnern, mit den Pächtern los, wenn sie so unmöglich reagieren? Und wenn der Besitzer des Weinbergs nach dem Ertrag seines Weinbergs, nach den Früchten fragt, die Boten totschlagen. Was ist bei denen quergelaufen irgendwo? Irgendwo muss doch der Fehler sein, der Kardinalfehler liegen. Ihr Lieben, hier wird Grundlegendes über den Menschen gesagt. Weinberg ist ein Bild für alles, was Gott angelegt, was er geschaffen hat und was ihm gehört. Wie viel Mühe er sich um den Menschen macht. Um den, den er am letzten Schöpfungstag geschaffen hat, als die Krone der Schöpfung. Und was Gott alles hinein investiert hat. Und die Weingärtner sind keine selbstständigen Unternehmer. Sie sind keine Besitzer, sondern sie sind Angestellter und Pächter. Ihnen gehört das nicht. Ihnen ist nur etwas anvertraut worden. Sie arbeiten nicht, jedenfalls nicht nur, in die eigene Tasche. Aber genau das tun sie hier. Als ob das ihnen gehörte. Als ob sie über den Ertrag selbst verfügen könnte. Und sie beanspruchen das, was ihnen nur geliehen ist, für sich selbst. Das gehört uns und keinem anderen. Und da lasse ich mir auch von keinem, auch von Gott nicht reinreden. Ihr Lieben, das macht kein normaler Angestellter, oder? Das macht keiner, der irgendwie bei einer Firma angestellt ist. Und hier wird uns gesagt, der Mensch behandelt Gott unmöglicher, wie je ein Angestellter seine Firma und seinen Chef behandelt. Der Mensch behandelt Gott unmöglicher. Das soll herausgestellt werden. Was man sich gegenüber keinem irdischen Chef erlauben würde, das ist dem Menschen gegenüber Gott eine Selbstverständlichkeit. Das ist ungeheuerlich in diesem Text. Und wir bedenken einmal, wenn wir jetzt fragen, ist das wirklich so? Das müssen wir jetzt fragen. Ist das wirklich so? Oder ist das übertrieben? Das Gleichnis hat Jesus erzählt. Und er möchte uns damit Einsicht schenken. Ist es wirklich so in unserem Leben, dass wir Gott vorenthalten, was ihm gehört? Dass wir ihm gegenüber Unterschlagung begehen? Und dass wir in die eigene Tasche fließen lassen, was ihm gehört? Ist das so? Ich möchte es an einem Beispiel demonstrieren. Da sagt ein Professor zu seinem Studenten: Mein lieber Freund, Sie sind ein ganz begabter und begnadeter Student. Er hat etwas Außergewöhnliches war ihm gelungen. Und der Student, als er das aus dem Munde seines Professors hört, der macht sofort Werbung für Glühbirne Osram. Der wird rot. Lob vom Professor gehört an der Stelle. Und er hat das Gefühl, er sei jetzt berühmt geworden. Und das war gar nicht der Fall. Und der Professor sagt: Junger Mensch, warum erröten Sie? Ich habe doch nur das gerade angesprochen, dass Sie ein begnadeter Mensch sind, dass Sie beschenkt sind, dass Sie begabt sind, dass hinter Ihnen ein Geber steht, der Ihnen das hat gelingen lassen. Brauchen Sie gar nicht rot zu werden. Aber er identifizierte sich so mit seinem Lob, mit dem Lob, dass er das auf sein Konto schrieb. Das Gegenbeispiel. Wir waren am letzten Dienstag mit dem Seniorenkreis im Amtsgericht, steht auch diese Woche groß in der Zeitung, nicht, dass die Senioren da waren, sondern von dem Mann, der dort verhandelt wurde, achtfacher Diebstahl und Raub. Und da haben wir der Verhandlung beigewohnt, wurde dann 2 Jahre und 4 Monate verknackt. Und dann war das genau umgedreht. Dieser junge Mann sagte: Ich kann nichts dafür. Und dann fing er an der Stelle Ausreden: Das liegt am Milieu. Der Reichtum meiner Eltern hat mich da verführt. Oder generell meine Eltern. Und in den Schulkameraden, die haben mich aufgezogen, weil ich nicht die entsprechende Marke getragen habe. Und dann habe ich gedacht, du musst die auch tragen. Und dann habe ich mir das organisiert. Ich wollte ja nachziehen. Das heißt, er übernahm für sein Fehlverhalten absolut keine Schuld, sondern er schob das total ab auf andere. Man merkte, wie er sich nicht mit der Schuld identifizierte, sondern sich distanzierte. Und alles, was, das ist das Problem. Und prüfen wir mal, alles, was uns Menschen gut gelingt, das verbuchen wir sehr gerne auf unserer Kappe. Und was misslingt, was negativ sich ereignet, das schieben wir sehr oft ab. Und damit haben wir einen Schlüssel für dieses Gleichnis. Die Weingärtner haben den Weinberg, den Garten ihres Lebens, für sich selber eingenommen. Der gehört uns und keinem anderen. Schließlich haben wir ja auch geschuftet in diesem Weinberg. Und vielleicht haben wir irgendwie noch nachgeholfen, dass wir auch Sonne und Wind noch auf unsere Fahnen heften können. Oder man sagt: Ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt. Lieben Freunde, ist das nicht unser Raster? Der Mensch hat schnell vergessen, dass Gott der Schöpfer ist und dass Gott ihm die höchste Würde geschenkt hat, dass er ein Ebenbild Gottes ist. Und alles, was damit verbunden ist, haben wir jetzt keine Zeit für, das darzulegen. Und dass Gott dem Menschen den ganzen Lebensraum anvertraut hat. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und so weiter. Ich lege das alles in eure Hand zu gut, denn welch ein Vertrauen Gott in den Menschen hineingibt. Das ist fantastisch. Und ich gebe euch den Lebensraum Erde und ihr sollt meine Verwalter sein. Ihr sollt meine Pächter sein. Ihr sollt mein Haushalter sein. Ihr seid meine Mandatare. Ihr handelt in meinem Auftrag. Und wie schnell hat das der Mensch vergessen? Wie schnell hat er sich angeeignet, was Gott gehört, damals und heute. Wie schnell hat der Mensch sich emanzipiert von Gott. Und er will nicht mehr abhängig, sondern unabhängig sein. Man möchte nicht mehr Pächter von Gottes Gnaden sein, sondern möchte der Besitzer seines eigenen kleinen Reiches werden. Das gehört mir. Und das will ich auch ganz allein verantworten. Nicht mehr für Gott arbeiten, sondern für sich selbst. Ist das zu weit hergeholt? Da ist der Chef, der feiert ein Dienstjubiläum. 50 Jahre, man lässt ihn hochleben bei den Festreden. Da ist der Arzt, dem ein geheilter Patient kommt und ihm den Arm, die Hand schüttelt und ihm dankt, überreich dankt. Und da ist der Arbeiter, der ganz sparsam und mit ungeheurer Willensanstrengung sein Häuschen gebaut hat. Und sie alle denken doch, wenigstens ein bisschen verborgen, Mensch, bin ich ein toller Kerl, was mir gelungen ist. Und man klopft sich ein wenig auf die eigene Schulter und lässt sich gerne feiern. Ist es so oder ist es nicht so? Da beginnt's. Genau da beginnt's. Und das kann beim Pastor genau so sein, dass der einen dankt für die Predigt und man kann das auch auf sein Konto verbuchen. Auf sein Konto verbuchen. Dabei gebührt ihm die Ehre. Sicher ging es durch unsere Hand. Sicher kostet das alles Schweiß. Sicher kostet das Arbeit in Büchern oder Kraft, die man investieren muss. Ganz klar, keine Frage an der Stelle. Ganz gewiss, es geht durch unsere Hände. Aber, wie heißt es im Lied weiter? Kommt her von Gott, dem Herrn. Und wenn du gut denken kannst, dann muss dich das nicht irgendwie hochmütig von anderen absetzen. Dann danke Gott dafür. Und dann wird dich genau das bewahren, dass du dich nicht auch von Menschen absetzt. Und wie schnell vergreifen wir uns an der Stelle an Gott und schmücken uns mit fremden Federn. Liebe Freunde, wir sind manchmal stolz auf Europa, oder? Was wir für ein Erdteil sind hier. Unsere menschliche Freiheit, unsere Menschlichkeit. Wissen wir eigentlich, woher das kommt? Und wem wir das zu verdanken haben? Können wir das auf unsere eigene Fahne schreiben? Heinrich Böll, man bedenke, Heinrich Böll hat einmal gesagt, das wäre ein gespenstischer Gedanke, sich Europa ohne den Christus, der diesen Erdball mitgeprägt hat, vorzustellen. Das wäre ein gespenstischer Gedanke. Können wir das wirklich auf eigene Fahnen schreiben? Und dann fragen wir noch weiter. Ist ja erstaunlich, wie Gott hier permanent Leute schickt, der Weinbergbesitzer. Dürfen wir es mal so fragen. Wie viele Boten hat Gott schon zu dir und mir geschickt? Und wie viel hat Gott an uns getan, um uns zu sich zu zählen? Vielleicht fängt er schon mit dem Kindergebet an. Längst vergessen. Da ist ein Keim der Ewigkeit unverlierbar in dein Herz gesenkt worden. Und in der Jugendzeit, da hat Gott sich bemerkbar gemacht. Aber da war alles andere ja viel faszinierender. Und im sogenannten Mittelalter, dort wo Familie und Beruf und Position im Fokus stand, da hat Gott andere Boten geschickt. Und hat nachgefragt, vielleicht auch durch Schwierigkeiten in der Beziehung. Und dann hat er vielleicht dem einen oder anderen von uns einen Schlag versetzt. Einen Angelhaken aus der Ewigkeit mit auf die Reise des Lebens gegeben. Und wir haben uns aufgebäumt und gegen ihn Vorwürfe gemacht. Ihr Lieben, wie oft hat Gott in deinem Leben schon gesprochen? Hat nachgefragt, hat Boten zu dir geschickt. Wie ist es mit der Frucht geworden? Haben wir ihm gegeben, was ihm gehört? Bei Jesus lernen wir, für alles, was wir empfangen haben und was wir können, was uns gelingt, Danke zu sagen. Das nicht auf unser Konto nur zu buchen, sondern Danke zu sagen. Wenn wir großartige Noten schreiben,
Und wenn wir vielleicht intelligenter sind als andere, wenn uns eine herausragende Stellung geschenkt worden ist, wenn wir eine glückliche Ehe haben und müssen da nicht groß kämpfen, wenn die Kinder halbwegs geraten sind. Ihr Lieben, Menschen, die mit Christus leben, die verbuchen das nicht bei sich selbst, sondern die sagen, danke, Herr, danke, dir gebührt die Ehre dafür. Ich verdanke das alles einer segnenden und schenkenden Hand Gottes. Und umgekehrt, wenn wir schuldig geworden sind, das kann ja leider noch passieren, jedenfalls bei mir. Und wenn unser Gewissen schlägt, dass ich dann sage, Herr, ich übernehme Verantwortung. Ich bin eine Person. Ich übernehme Verantwortung. Das habe ich getan. Ich bin schuldig geworden an dir, Gott. Ich bin schuldig geworden an meinem Ehepartner. Bitte vergib mir. Und nur wenn wir das Geheimnis Christi noch nicht kennen, dann werden wir alles Positive bei uns belassen. Und alles Negative irgendwo, weil es sonst nicht zu ertragen wäre, werden wir das irgendwo hinschieben, zu den Eltern, zum Milieu oder wo auch immer. Welch ein Krampf im Leben. Und welche Befreiung passiert, wenn wir dankbare Menschen werden. Und wenn wir auch das Schlimme und die Schuld, die sich ereignen kann, auf uns nehmen. Und wir können das tun. Warum? Weil ein anderer das für uns getragen hat. Wir können uns das um Christi willen leisten. So wird man ein Entkrampfter, ein Befreiter und ein dankbarer Mensch und Christ. Genauso. Die Weingärtner haben eine Entscheidung getroffen. Knallhart. Wir sind Herr. Und wir lassen uns von keinem da irgendwie etwas streitig machen. Wir wollen Herren unseres Lebens bleiben und deshalb hat man Jesus beseitigt. Was mich immer fasziniert, dass die Menschen damals Jesus verstanden haben und seinen Anspruch an ihr Leben. Und dann haben sie gesagt, das kommt nicht in Frage. Man muss erst Jesus verstehen, wozu er gekommen will und was er will und welchen rechtmäßigen Platz er beansprucht. Und dann steht man vor der Frage, ja, Herr, das tue ich, oder genau das will ich nicht. Und das passiert bei mir nicht. So ernst haben sie Jesus genommen. Und sie konnten seine Gegenwart nicht ertragen, weil sie wussten, ich muss mein Leben ändern. Ich muss mein Leben ändern. Und dann haben sie ihn beseitigt. Ihr Lieben, wie beseitigt man heute Jesus? Indem man aus der Kirche austritt? Ich denke, es gibt heute noch eine viel schwerere Methode, wie man Jesus mundtot macht. Durch kalte Gleichgültigkeit, durch eine Gleichgültigkeit, dass man das gar nicht tief an sich heranlässt. Und das ist die Gefahr, bei jedem Gottesdienst. Wir wissen vielleicht genau, was Gott von uns erwartet. Wo Gott uns an einen Punkt erinnert hat und immer wieder erinnert, der geändert werden müsste. Aber mittlerweile können wir das alles hören, ohne dass es tief geht in unseren Herzen. Das schaffen wir. Das schafft der Mensch, dass er Gott wegdrückt. Und er verschanzt sich. Viele Menschen haben Gott mundtot gemacht, um eigener Herr zu sein. Man will Ruhe und will keine Aufregung im Leben. Ihr lieben Freunde, kein Problem, nur dann muss man es ihm sagen. Offen und ehrlich sagen. Letztlich sind wir ja immer gefragt, was wir mit Jesus machen wollen. Und da gibt es nur immer die zwei Möglichkeiten. Ich will nicht, dass dieser Jesus über mein Leben regiert. Ich regiere über mein Leben selber. Oder eben dieses andere Jesus. Mir kann nichts Größeres und Schöneres und Höheres passieren. Komm du in mein Leben. Und ich vertraue, dass mit dir eine neue Qualität kommt. Und dann bringt man ihm Frucht bringen. Das heißt, ich schenke mein mir anvertrautes Leben. schenke ich ihm zurück, dem es sowieso gehört und vor dem ich es eines Tages verantworten muss. Ich schenke dir mein Leben. Und dann kommt es zu der Frucht der Liebe, der Dankbarkeit, des Vertrauens und des Gehorsams. Die Geschichte endet ja hier unheimlich, oder? Das Volk Israel, dem entzieht Gott die Lizenz. Und er sagt, das Reich Gottes wird weggenommen von euch. Ich habe andere Völker. Ich habe andere Völker. Ihr Lieben, sind wir vielleicht die längste Zeit Christen gewesen in Europa? Gibt es das christliche Abendland, sollte es das je gegeben haben? Gibt es das noch? Hat der Spiegel nicht recht, wenn er schreibt, Deutschland ist ein heidnisches Land mit christlichen Restbeständen? Zitat Ende. Ein heidnisches Land mit christlichen Restbeständen. Aber dass der Christus Herr in diesem Land ist und dass sich alles nach ihm richtet, auf ihn fokussiert ist, das können wir nicht mehr sagen. Gott lebt nicht vom christlichen Abendland. Gott lebt auch nicht von Deutschland. Gott kennt Kontinente, wo man ihm Frucht bringt. Und das ist manchmal beschämend zu hören von Afrika und Südamerika, wie Menschen in Scharen Glauben kommen, zum Glauben an Christus finden. Und bei uns verabschiedet man sich immer mehr. Gott lebt nicht von irgendjemand. Und noch persönlicher, Gott lebt ja nicht vom Menschen, oder? Aber der Mensch lebt von Gott. Gott lebt nicht von uns, aber wir leben von ihm. Ich finde es so unheimlich gut, dass Jesus so klar redet und dass der Weinberg Gottes heute noch bei uns ist und dass dieser Herr auch heute seine Boten schickt in mein und dein Leben. Und er fragt nach. Er fragt nach der Frucht des Lebens, nach dem Ertrag. Und er macht uns damit doch dieses unwahrscheinliche Angebot seiner Liebe. Und die Frage ist, bekommt er die Frucht meines Lebens, die ihm zusteht? Lasst uns einige Augenblicke der Stille haben und jeder persönlich ihm darauf antworten. Lieber Herr und Gott, du bist unbegreiflich und wir stehen so einfach heute Morgen vor dir und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Danke für das, was du in unser Leben hineingelegt hast. Und danke für deine Liebe, für deine Fürsorge, für dein Nachfragen. Guter Herr, ich möchte dir meine Antwort geben und jeder von uns gibt dir seine Antwort. Guter Herr, danke, dass ich dir gehören darf und dass du mein Herr bist. Und alles, was du schenkst, Herr, ist wirklich anvertraut, das Geschenk von dir. Ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen das wirkst in uns, dass wir uns als von dir Beschenkte, dass wir gerne zurückgeben. Frucht in unserem Leben und aus unserem Leben und dich damit ehren. Amen.